Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Hier ist Frederik. Ja, und heute möchte ich mit dir sprechen über die Verleihung zum Spiel, Kinderspiel und Kennerspiel des Jahres 2025. Denn die ist ja letztes Wochenende am Sonntag über die Bühne gegangen in Berlin. Und ich war live dabei, habe auch ein paar O-Töne mitgebracht. Und wenn dich interessiert, was ich dort erlebt habe und wie ich das Ganze bewerte, dann freue ich mich, wenn du dranbleibst. Das letzte Wochenende war in mehrfacher Hinsicht ein sehr aufregendes, ein aufreibendes und ein sehr schönes, denn ich war zum einen eingeladen zum Tag der Brettspielkritik vom Verein Spiel des Jahres. Die führen diesen Tag alle 2 Jahre durch, turnusmäßig. Jetzt hat er dieses Jahr und letztes Jahr stattgefunden wegen einer Terminkollision. Normalerweise ist das nur alle 2 Jahre. Und in diesem Jahr waren wir in der Jugendherberge Ostkreuz und übernachtet habe ich im NHAU Hotel, da wo auch die NHAU Music Hall ist, wo eben die Spiel des Jahres Verleihung stattfindet. Ja, und da wurde 3 Tage lang gespielt und vor allem dann gefachsimpelt, sich ausgetauscht in Podiumsdiskussionen und in Workshops. Dazu werde ich nochmal speziell etwas aufnehmen und ein bisschen was dazu erzählen. Wenn du schon mal einen ersten Eindruck haben willst, dann empfehle ich dir, dass du dir mal den Podcast vom Verein Spiel des Jahres anhörst, der ist ohnehin hörenswert. Und insbesondere in dieser Folge sind einige Teilnehmenden zu Wort gekommen. Also der Johannes Brettspielminister ist zu Wort gekommen im Podcast vom Verein Spiel des Jahres. Die Tanja Hausmann von den Hausies, der Daniel Wüllner, der Andreas Becker und auch ich. Wir konnten dort eine kleine Einschätzung loswerden. Der Jan Fischer vom Verein Spiel des Jahres hat uns da interviewt. Vielleicht hast du mal Lust reinzuhören, da erfährst du schon ein bisschen was zum Tag der Brettspielkritik und wie wir uns da so austauschen und vorbereiten und natürlich auch weiterbilden. Ja, und dieses ganze Wochenende fand dann einen Höhepunkt in den Feierlichkeiten der Verleihung zum Spielkennerspiel und Kinderspiel des Jahres. Und ja, der Tag der Brettspielkritik, der endete Sonntag dann irgendwann vormittags. Dann zog sich so nach und nach die Jury für ihre geheime Wahl zurück und um alles vorzubereiten in den wunderschönen Räumlichkeiten des NHAU Hotels, also heißt bewusst NHAU aus der NH-Gruppe, da wurde alles vorbereitet und dann saß ich tagsüber mit ein paar netten Leuten in der Lobby und wir haben noch ein bisschen was gespielt. Ich habe zum Beispiel mit dem Boardgame-Entdecker Patrick und der Vicky aus Wien, ganz liebe Grüße an euch beiden, ich weiß, ihr hört diesen Podcast, ganz liebe Grüße an euch. Wir haben zum Beispiel Dead Cells gespielt. Dead Cells erscheint jetzt bei Frosted Games, dazu werde ich demnächst noch etwas mehr ins Detail gehen. Und der Ben Schönheiter von Frosted Games, der Geschäftsführer und Redakteur, der hat uns eben dieses Spiel erklärt und das war natürlich ein schöner Zufall. Ich hatte ein paar Spiele dabei, eben auch ein paar Neuheiten und habe dann die in so einer Tasche oder in mehreren Taschen um mich rum verteilt gehabt. Dann kam der Ben und sagte, ach Mensch, da hast du ja auch Frosted Games Spiele dabei. Sag ich, ja, aber ich weiß noch nicht, wie sie gehen. Ich wollte mir gerade mal die Anleitung anschauen. Und dann hat er angeboten, es mir zu erklären, weil er sagte, naja, ich kann ja meine Nervosität bis heute Abend auch überbrücken, indem ich dir ein Spiel erkläre. Und das fand ich total nett. Und dann hat er uns eben Dead Cells erklärt, was wir mit großer Begeisterung gespielt haben. Aber da habe ich jetzt eben erst diesen Eindruck und noch einen Abend mit dem Olli Steinberger von den anonymen Ludoholikern von diesem Spiel. Da werde ich demnächst ein bisschen mehr ins Detail gehen, aber bisher bin ich schon sehr angefixt von diesem Titel. Danach kam dann der Nico Wagner von seinen Juryvorbereitungen. Dann haben wir noch Seasons gespielt. Das hat mich auch sehr angefixt jetzt vor einiger Zeit und das habe ich mir jetzt besorgt. Und da haben wir eine schöne Partie gespielt und dann habe ich mit dem Daniel Wüllner Battle of Versailles gespielt. Ein Spiel, bei dem sich die Modebranche der USA und die Modebranche Frankreichs gegeneinander betteln im beginnenden 20. Jahrhundert, glaube ich. Und da haben wir eben ein schönes Duell gespielt, das ich krachend verloren habe, aber ja, mit viel Begeisterung oder Interesse an diesem Titel. Na und abends haben wir uns dann alle irgendwann aufs Zimmer zurückgezogen und ein bisschen schick gemacht. Und dann ging es natürlich los mit der Preisverleihung und mit den ganzen Feierlichkeiten. Ja, und das war tatsächlich spürbar etwas ganz Besonderes, denn das Spiel des Jahres hat dieses Jahr 30 Jahre Catan gefeiert. Und Catan war ja dann 1995 eben der Titel, der dieses German Game oder German Euro Game ein bisschen mehr in den Fokus gerückt hat. Und das German Game hat da eine weltweite Aufmerksamkeit bekommen, die bis heute nicht nachgelassen hat. Und darüber wurde auf der Bühne gesprochen. Es wurde auch darüber gesprochen, wie die Jury Spiel des Jahres sich konstituiert hat. Da war der Jürgen Herz da zu diesem Jubiläum und hat darüber gesprochen, wie er eben als Gründungsmitglied damals das Ganze vorangebracht hat. Dazu wird es demnächst auch eine Folge geben, in der wir über diesen Umstand ein bisschen näher sprechen und das beleuchten. Da kannst du dich hier auf eine schöne Folge freuen, die ich mit dem Sebastian Wenzel und interessanten Gesprächspartnern aufnehme. Also da kommt ein bisschen was in der nächsten Zeit. Und gleichzeitig war natürlich der Abend dann vor allem unter dem Eindruck dieser Preisverleihung und allem, was dazugehört. Und als wir dann so eingetrudelt sind beim Sektempfang, ich habe den Abend mehrheitlich auch verbracht mit Fabian und Daphne von Better Late Than Never. Zwei ganz wunderbare Kollegen, die jetzt auch jüngst aufgenommen worden sind ins Beeple-Netzwerk. Und ich durfte die Einladung ins Beeple-Netzwerk live aussprechen in der aktuellen Rezensionsfolge, die ich mit dem Fabian zusammen in seinem Podcast Better Late Than Never oder in deren Podcast aufgenommen habe. Da kannst du mal reinhören. Erstens haben wir dann ein paar schöne Titel rezensiert, nämlich Supermundi, Wilmot's Warehouse und noch weitere tolle Titel, über die wir gesprochen haben. Navoria zum Beispiel haben wir noch besprochen. Und da habe ich die Einladung ins People-Netzwerk ausgesprochen am Ende als Überraschung. Und mit den beiden habe ich viel Zeit verbracht an dem Abend. Und auch mit zwei wunderbaren Menschen vom Netherlandse Spel and Prize, also vom niederländischen Spielepreis, die dort auch zu Gast waren. Und überhaupt war diese Preisverleihung dieses Jahr sehr international, denn neben diesen Herrschaften waren auch Vertreter der französischen Spiel des Jahres Jury, also vom Astor, und auch aus Italien vom dortigen Spielepreis zu Gast. Also ein durchaus ja fulminant besetztes Feld. Und auch die Autoren der nominierten Spiele waren überwiegend angereist. Nicht alle, aber doch die allermeisten. Erik Olsen kam für Flip Seven. Er war mit vor Ort. Hisashi Hayashi für Bombusters war da. Die sieben Bazis, die nominiert waren für Krakel Orakel, natürlich vor Ort. Viele, viele andere waren ebenfalls vor Ort. Unter anderem auch mit einer sehr weiten Anreise Karl de Visser und Jared Gray, die nominiert waren für Endeavor die Tiefsee als Kennerspiel des Jahres, und auch Charles Chevalier und Laurent Escoffier, die für Neuland nominiert waren in der gleichen Kategorie, ebenso wie Johannes Goupy, Corentin Lebras waren ebenfalls anwesend, und natürlich auch Randy Flynn, der extra aus Kanada kam, für Cascadia Junior, und natürlich aus Österreich Wolfgang Warsch. Christoph Loras von der Mäusebande war vor Ort. Also es war schon ein illustres Feld. Und ja, dass Menschen extra aus Japan und aus Neuseeland und aus Kanada anreisen, das zeigt schon auch die große internationale Bedeutung dieses Preises Spiel des Jahres, Kinderspiel und Kennerspiel des Jahres. Und da ja Top die Torte nominiert war, hat Spitzspiele es sich nicht lumpen lassen, einige sehr schön bunt und lecker süß dekorierte Cupcakes zu spendieren, die dann am Abend gereicht worden sind. Die Spiele der nominierten Titel und auch die auf der Empfehlungsliste waren ausgestellt auf so einer Art Mini-Messe, und die nominierten Spiele hatten alle so eine überlebensgroße Schachtel, die da schon sehr beeindruckend auf den Tischen standen, und da waren die Spiele alle nochmal ausgestellt, und bei Top die Torte stand eben noch eine sehr nette Dame, die dann Cupcakes verteilt hat für alle, die nochmal zugreifen wollten. Ja, und in der Tat hat das Kinderspiel des Jahres dann auch jener Titel gewonnen, nämlich Top die Torte. Und es war insbesondere deswegen ein schöner Moment, weil Wolfgang Warsch aus Wien zum vierten Mal nominiert war insgesamt. Und man hat schon im Saal eine gewisse Anspannung gespürt. Wird dieser Mann der neue Leonardo DiCaprio der Spieleszene, oft nominiert und dann doch nie ins Ziel gekommen? Er hat ja den Kennerspielpreis schon mal gewonnen 2018 für die Quacksalber von Quedlinburg, aber eben für den Kinderspielpreis war er insgesamt viermal nominiert, und jetzt bei der vierten Nominierung hat's dann tatsächlich geklappt. Und das war ein schönes Gefühl, ein schöner Moment im Saal, denn das kann man schon so sagen, bei aller Überparteilichkeit und Unparteiigkeit, das haben schon alle ihm sehr gegönnt, weil er erstmal sehr sympathisch ist, zum anderen als Spieleautor schon ganz viele tolle Titel gemacht hat, neben den erwähnten Kinderspielen unter anderem auch The Mind und eben auch die ganze Quacksalber-Reihe. Da ist ja auch eine ganze Reihe von Spielen und Erweiterungen entstanden. Und das haben schon ihm ganz viele im Saal gegönnt, da gab es eine große Erleichterung, und auch er konnte so seine Tränen und seine Emotionen kaum im Zaum halten, das muss er auch nicht. und hat dann auch im Rahmen der Pressekonferenz nochmal betont, was für ein großer Stein ihm da von Herzen gefallen ist und die Kooperation mit Maike Wilken bei Schmidt Spiele, die als Redakteurin die Entwicklung dieses Spiels doch maßgeblich mit beeinflusst hat. Darüber hat er ein bisschen gesprochen und darüber habe ich auch mit ihm gesprochen, nämlich im Rahmen der Pressekonferenz oder nach der Pressekonferenz am Montag konnte ich ihm nochmal ein paar Fragen stellen und das Gespräch mit Wolfgang Warsch, das hörst du jetzt.
Wolfgang.
Frederik.
Glückwunsch, du hast jetzt nach der 4. Nominierung im Kinderspiel endlich den Preis mit nach Hause genommen.
Ja.
Wie groß war denn der Stein? Die Frage wurde eben in der Pressekonferenz schon mal gestellt, aber jetzt als O-Ton, wie groß war der Stein, der dir von der Brust gefallen ist?
Der Stein war riesig. Also wer anwesend war oder in meiner Nähe war oder es live gesehen hat mit einer sehr guten Auflösung, wir gesehen haben, aus meinen Augen mehr als rot waren. Ich habe meinen Freunden geschrieben, ich habe das letzte Mal so geheult bei Braveheart. Das war wirklich ein super emotionaler Moment für mich. Ich war jetzt zum vierten Mal nominiert und die ersten zweimal waren zwei meiner Spiele im selben Jahrgang nominiert, 2022. Da hat man halt schon Hoffnungen einfach mit einer zweiten Chance und wenn dann halt doch das andere Spiel gewinnt, selbst wenn es ein tolles Spiel war, damals Zauberberg, schmerzt das das Auto natürlich schon. Da sitzt man jetzt nicht da und denkt sich, naja, recht gehabt, bin ja eh sicherlich nochmal dabei, sondern meistens, und es ist halt so, ist das halt die eine Chance, die du hast, dass du dabei bist. Und Kinderspiele sind einfach was Besonderes für mich, weil ich halt auch mit meiner Familie dort bin, meine Kinder fiebern mit und das hat für mich doch mal einen ganz besonderen Stellenwert im Vergleich zum Beispiel Kennerspiel des Jahres, das ich damals 2018 mit Kampfsalbe gewonnen habe. Das hat schon ein paar Tage gedauert, bis das wieder alles okay war. Und als ich dann zwei Jahre später wieder nominiert wurde mit große kleine Edelsteine, war die Freude nicht riesig und gedacht, ach, habe ich tatsächlich noch einmal eine Chance. Und ich habe schon die Hoffnung gehabt, dass das klappen könnte. Und als es dann wieder nicht geklappt hat, ja, hat wieder ordentlich wehgetan und nach ein paar Tagen war es auch wieder gut. Und zack, einer später die nächste Nominierung. Und ich bin dann mit der Kinderspielredakteurin Maike Wilken von Schmidtspiel eben zusammengesessen nebeneinander und wir haben geredet und gesagt, für sie war es dasselbe. Es hat sich diesmal anders angefühlt, denn wir haben gar nicht mehr so die große Hoffnung gehabt. Ich wusste schon, wie es sich anfühlen wird jetzt, wenn der Umschlag rausgezogen wird und auch falsche Name genannt wird und dann sitzen wir halt da und ich war schon drauf wieder gefasst, so, ich werde enttäuscht sein, die Kinder werden enttäuscht sein, aber wir haben schon in den letzten paar Tagen bei Vorbereitung gesagt, gar keine großen Hoffnungen machen. Und als es dann auf einmal geheißen hat, top die Torte, in dem Moment habe ich erst gemerkt, wie sich da über 4 Nominierungen, was sich da angestaut hat bei mir emotional und wie wichtig mir das jetzt in dem Moment tatsächlich dann doch war. Ja, da sind die Emotionen bei mir hochgebrochen. Meine Kinder haben sich gefreut. Das war für mich so ein schöner Moment, einfach auch das gemeinsam mit meiner Familie hier zu erleben. Super. Also wenn ich jetzt davon rede, wird mir schon wieder ganz, ganz anders. Das ist einfach ein super schöner Moment gewesen und ist immer noch ein schöner Moment jetzt für mich.
Und das war ja auch im Saal spürbar. Hast du das mitbekommen, dass sich ganz viele mit dir gefreut haben? Einerseits über das Spiel, aber andererseits auch mit, auch endlich hat er es geschafft oder dass er nicht zum Leonardo DiCaprio der Brettspielszene wird, immer nominiert und packt es nicht. Weil auch im Saal um mich herum ganz viele hatten feuchte Augen oder hatten Freude und haben gesagt, auch endlich, Wolfgang Warsch, wir gönnen es ihm so sehr. Das haben wir aber ganz, ganz deutlich greifbar. Hast du das in dem Moment mitbekommen?
Nein, ich finde das gerade super nett, dass du das sagst. Dann ehrlich gesagt, du bist der Erste, der mir das sagt. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Hä? Ehrlich gesagt, der einzige Fokus in dem Moment war vom Weg auf die Bühne, halt deine Tränen etwas mehr zurück. Im Moment wären mir wirklich die Tränen runtergekullert. Ich habe jetzt gewusst, ich muss auf die Bühne und muss irgendetwas sagen. Und ich habe mir gedacht, ich hoffe, ich habe die Stimme, dass ich überhaupt das sagen kann. Denn wenn man als 45-jähriger Mann dasteht, will man halt hier jetzt nicht einfach nur einfach alle Dämme losbrechen lassen oder halt dich zurück. Das war mein Fokus. Ich habe insofern nicht wirklich irgendetwas mitbekommen. Aber ich finde es gerade super nett, dass du das sagst. Und aber ja, ehrlich gesagt, ich stehe dazu. Für mich ist es einfach ein extrem wichtiger Moment und ein wichtiger, ich sag mal, ein extrem schöner Moment einfach gewesen. Und ich bin dann einfach ein Mensch. Ich habe da einfach meine Emotionen, die kann ich da kaum zurückhalten.
Gibt es jetzt ein österreichisches Duell ums Triple sozusagen? Johannes Krenner hat ja auch die Chance mit Kennerspiel und Kinderspiel und du jetzt auch. Wer macht das Spiel des Jahres? Gibt es da schon Pläne?
Ja, der Markus hat mir gestern schon geschrieben und gratuliert. Ehrlich gesagt, ich kenne Markus sehr, sehr gut. Wir treffen uns jetzt fast jede Woche. Und wir haben eh schon gesagt, wir müssen jetzt gemeinsam mal ein Spiel machen, damit wir da gemeinsam das Triple machen können.
Ja.
Natürlich nur im Scherz, denn das kann man nicht hinpeilen. Solange meine Kinder noch so jung sind, werde ich auch weiterhin sehr gerne vor allem Kinderspiele machen. Es wird sich wahrscheinlich wohl oder übel der nächsten 2-3 Jahre aufhören. Ich gehe die Spiele immer vom Mechanismus her an. Und wenn ich einen Mechanismus im Kopf habe, der mir gefällt, kann ich immer sehr schwer sagen, ob das dann ein Mechanismus ist, der für ein Kinderspiel passt, der für ein Familienspiel passt oder ein Kennerspiel passt. sehr oft wird aus einem Familienspiel dann ein Kennerspiel, weil es einfach Kunden mehr braucht. Also es ist schön, wenn das irgendwann mal klappen sollte. Natürlich, jeder Autor würde lügen, der sagt, nein, das ist mir komplett egal. Aber es ist auch gleichzeitig nichts, das man irgendwie anpeilen könnte. Ich werde weiterhin einfach gerne Spiele machen, die hoffentlich vielen Leuten gefallen. Und ja.
Ihr habt ja in der Pressekonferenz eben auch deutlich gemacht, dass es durchaus Diskussionen gab um das Thema des Spiels. Also die Zusammenarbeit zwischen dem Autor und der Redakteurin oder dem Redakteur ist ja immer sehr, sehr eng. Mhm. Und da ist man aber auch nicht immer alle einer Meinung. Du hattest ursprünglich ein Schloss als Thema für Top die Torte. Jetzt seid ihr bei der Torte rausgekommen. Wie war dieser Schaffensprozess?
Also für mich ist ein Thema, Wechselthema, Änderung eigentlich nie wirklich ein großes Problem. Es werden die Themen generell von vielen Verlagen sehr oft geändert. Die Verlage haben einfach auch gerade bei Kinderspielen einen sehr guten Überblick, was in gewissen Altersgruppen gut ankommt, was funktioniert am Markt, was nicht. Da halte ich mich so weit zurück, dass ich sage, da habe ich einfach nicht die Erfahrung und den Überblick. Mein Part ist der Mechanismus vom Spiel, wie das Spiel funktioniert. Ab einem gewissen Fortschritt im Prototyp, in der Prototypentwicklung brauche ich dann allerdings auch ein Thema, damit ich es auch meinen Kindern, sag mal, verkaufen kann. Teilweise führt das Thema dann wieder zu neuen Mechanismen, aber ich hänge nie wirklich am Thema. Und für mich ist es nie eine große Überraschung, dass dann Schmidt-Spieler oder Maike irgendwann mal herkommt und sagt, du, Wolfgang, wir hätten da vielleicht gerne ein anderes Thema, und da bin ich der Letzte, der dann sagt, nein, auf keinen Fall, sondern ich sage, wenn dann, ach schade, aber ich habe schon damit gerechnet. Und oft kommen dann von der Schmidt-Spieler-Seite halt einfach Vorschläge, die ich halt dann auch gerne mitkommentieren kann. Was wahrscheinlich nie passieren würde, ist, dass sie sagen ein Thema und ich sage absolut ist nein und sie würden das zum Buch drücken, sondern das ist immer eine Diskussion von beiden Seiten. Aber da halte ich mich ehrlich gesagt meistens eher zurück beim Thema und überlasse es eher Schmidt-Spieler.
Und das Thema hat uns ja ein paar Cupcakes spendiert gestern, sonst wären es Ziegelsteine geworden, genau.
Genau, insofern für alle gut ausgegangen.
Ein Gewinn, genau. Hast du schon Pläne für das nächste Spiel? Was erscheint als nächstes? Kannst du schon was sagen oder ist es noch ein Geheimnis?
Nachdem ich es jetzt schon ein paar Mal angekündigt habe, auch wenn ich von Schmidt-Spiele jetzt noch nicht das okay bekommen habe, es kommt jetzt eine Erweiterung einfach nur raus, und keine Erweiterung, ein zweiter Teil von meinem Kinderspiel Auch schon clever, das eben 2022 nominiert war zum Kinderspiel des Jahres. Wird es einen zweiten Teil geben. Und ja, weitere Spiele sind zwei unter Vertrag, da will ich jetzt noch nicht zu viel sagen. Und aktuell arbeite ich halt auch gerade an zwei Prototypen. Ja.
Private Frage, kommt noch mal was zu Quacksalber? Da ist noch Platz.
Aktuell ist nichts geplant, aber ich würde niemals nie sagen, bei einer Spielefamilie wie Quacksalber kann es gut passieren, dass vielleicht irgendwann mal in den nächsten Jahren wieder was kommt, auch wenn aktuell nichts in Arbeit ist.
Ich liebe dieses Spiel.
Das freut mich.
Da ist doch Platz am Kessel.
Das stimmt. Also mal schauen, was passiert. Ist gut möglich.
Ja, und dann wurde im Anschluss das Kennerspiel des Jahres ausgezeichnet. Und das war natürlich eine ebenso spannende Frage wie in allen anderen Fällen auch. Denn Far Away als Titel, der ja doch schon kurz nachdem es erschienen ist, sehr, sehr hoch gehandelt wurde, weil es einfach auch ein klasse Spiel ist und das schon sehr im Fokus der Aufmerksamkeit stand. Dann vielleicht so ein bisschen der Überraschungstitel Neuland, der bei der Game Factory erschienen ist, auch ein tolles Spiel, bei dem wir uns bei unserer Orakelfolge auch überlegt haben, wird es eher im Spiel des Jahres oder eher im Kennerspiel des Jahres auftauchen. Und der Chris und der Stefan haben sehr stark argumentiert, dass es im Kennerspielbereich auftaucht. Und dieser Argumentation kann ich mich mittlerweile auch vollständig anschließen. Nicht zuletzt, weil er jetzt auch der Vereinsspiel des Jahres ist, im Bereich Kennerspiel nominiert hat. Ja, und nominiert war dann auch Endeavour die Tiefsee von Carl de Visser und Jared Gray aus Neuseeland. Das ist eine Kooperation, die im Deutschen eine gemeinschaftliche Arbeit ist von Frosted Games und dem Board Game Circus, die betont haben, dass sie die redaktionelle Arbeit, die Übersetzungsarbeit, die Vermarktung, den Vertrieb komplett 50-50 aufteilen, sowohl auf der Kosten- als dann auch auf der Gewinnseite. Und dieses Spiel wurde redaktionell betreut von Helena Kappel, Mark Spector und Benjamin Schönheiter. Und was soll ich sagen? Dieses Spiel hat den Kennerspiel des Jahrespreis 2025 dann auch gewonnen, Endeavour die Tiefsee. Da erscheint jetzt auch schon direkt die erste Erweiterung. Und ich muss sagen, ich bin ein ganz großer Endeavour-Fan und spiele das Spiel wahnsinnig gerne. Ist einer der wenigen Titel, die ich sogar solo spiele, wenngleich ich das ja eher nicht so oft mache. Also meistens spiele ich ja dann doch im Gegeneinander oder miteinander mit anderen. In diesem Fall spiele ich es tatsächlich auch ganz gerne solo. Und Endeavour die Tiefsee ist ein sackschweres Spiel und ich habe mal die beiden Autoren gefragt, was ich denn machen kann, um im Solo oder auch im kooperativen Modus besser abzuschneiden. Und sie sagten, naja, auf der schwierigsten Schwierigkeitsstufe, da braucht man schon ein bisschen Glück, da müssen viele Dinge günstig zusammenfallen. Auf den leichteren Stufen bis hin zur Mitte, da wäre ein guter Tipp, mal mit der zweiten Mission anzufangen und gar nicht mit der ersten, weil man anhand der zweiten Mission noch besser die Abläufe verinnerlichen kann, auf die es dann im Solo- oder im kooperativen Modus ankommt. Und sie sagten, wenn man die Wahl hat, dann sollte man immer einen Fokus auf das Sonar legen, damit man da weiter entdecken kann, wo es hingeht und man eben weniger dem Glück unterworfen ist, sondern ein bisschen einen Überblick hat und dann die entsprechenden Ziele in den Blick nehmen und wirklich sehr hart auf das Erreichen der Ziele spielen, wenig rechts und links. Und sie sagten, ja, das kann dann schon eine Weile brauchen und sie brauchen schon auch einen guten Tag, um bei den schwierigeren Leveln gut mithalten zu können. Und das fand ich dann tröstlich, dass sogar die Autoren das entsprechend durchaus knifflig oder schwierig fanden. Ja, und beim Spiel des Jahres, da fand ich es sehr bemerkenswert. Da hatten wir nämlich zum einen nominiert Bombusters von Hisashi Hayashi, ein kooperatives Deduktionsspiel. Flip Seven als sehr einfaches, leicht zugängliches Party-Kartenspiel. Spiel des Jahres Verein sagt Casino Flair am Küchentisch. Das finde ich einen ganz schönen Begriff dafür, dass es doch eher überwiegend auch ein großes Glücksspiel ist. Und die sieben Bazis haben im Frech Verlag unter der Marke Top das Krakel-Orakel ins Rennen geschickt, das nominiert war. Ein Spiel, über das ich auch im Sonntagsfrühstück schon gesprochen habe, in dem es darum geht, auf bereits vorgezeichneten Linien Begriffe so zu zeichnen, dass wir eben kooperativ herausfiltern können, welche Begriffe gezeichnet worden sind und welche nicht und das dann eben auch als Mannschaft, als Team gut miteinander lösen können. Und es gab dann eine schöne Besonderheit, nämlich dass Jürgen Herz, Gründungsmitglied des Vereinsspiel des Jahres, dann ein bisschen berichtet hat über die Umsetzung der Gründung, das hatte ich eben schon gesagt, und dann eben auch den Gewinner ziehen durfte. Und Spiel des Jahres, Kenner- und Kinderspiel des Jahres waren insgesamt 475 Spiele, die in diesem Jahr gesichtet worden sind. Das ist natürlich eine ganze Ecke. Christoph Schlewinski von der Kinderspieljury hat angemerkt, dass insgesamt das Kinderspiel ein bisschen weniger geworden ist. Also es gibt weniger Neuerscheinungen in dem Bereich. Und Harald Schrapers hat dann auch nochmal eine politische Komponente eingebracht. Sagte nämlich, das Spielen ist ja ein Kulturgut an sich und die Zölle, die Donald Trump in den USA auferlegt hat, erschweren natürlich, das wissen wir mittlerweile, den Zugang zu diesem Kulturgutspiel, denn die Spiele werden ganz oft in China gefertigt und durch diese Zölle, so lässt sich Harald Schrapers zitieren, werden Schranken aufgebaut zwischen den Kreativen, den Produzenten und den Konsumenten und damit ist es ein Eingriff auch in die Freiheit und auch in das Kulturgutspiel und umso wichtiger ist eben auch die Verleihung eines solchen Spielepreises, der deutlich macht, dass Spielen etwas ist, was Menschen verbindet, eben über viele Grenzen hinweg und das auch international. Und das haben wir ja eben auch bei diesem Spiel oder bei diesen Spielen, die hier nominiert und dann empfohlen worden sind, gesehen. Ja, und hier hat gewonnen Bombusters von Hisashi Hayashi, der große Favorit, würde ich sagen, in diesem Jahr. Und bei Bombusters gibt es eine sehr schöne Geschichte, nämlich Hisashi Hayashi, der japanische Autor, spricht erstmal kein Deutsch und auch wenig Englisch. Er hatte einen Dolmetscher an seiner Seite, der alles für ihn gedolmetscht hat und sowohl die Preisverleihung als auch während der Pressekonferenz nicht von seiner Seite gewichen ist und sehr fleißig alles gedolmetscht hat, was da gesprochen worden ist. Und Hisashi Hayashi hat eine schöne Anekdote erzählt, nämlich er hatte früher immer Interesse, mehr zu spielen und auch mitzubekommen, was kommt denn da aus Europa, was kommen denn da für Einflüsse, auch nach Fernost, und hat dann damals bei Catan, und da schließt sich eben der Kreis, denn ich hatte es eben gesagt, Catan hatte dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum im Hinblick auf den Gewinn des Spiel des Jahrespreises und hat einen großen Einfluss gehabt auf die Spieleentwicklung und die Brettspielindustrie insgesamt. Und Hisashi Hayashi hat extra, um Catan zu lernen, seinerzeit ein paar deutsche Vokabeln sich beigebracht, um dieses Spiel zu verstehen. Er sagt, ich spreche eigentlich kein Wort Deutsch, aber ich habe mir dann eben die Spielanleitungen und die Vokabeln der Spielanleitungen beigebracht, um das Spiel spielen zu können. Vor 30 Jahren gab es ja nicht, wie jetzt schon, internationale YouTube-Kanäle, die einem jedes Spiel erklärt haben. Da waren wir weit weg davon. Aber er hat es sich eben selbst angeeignet, indem er die passenden Vokabeln gelernt hat. Und das Gleiche hat er auch gemacht für Sechs nimmt, weil ihn die Hornochsen so fasziniert hätten. Und anhand dieser Spiele hat er eben so ein paar gängige Brettspielvokabeln gelernt, die es ihm dann ermöglicht haben, eben auch viele Spiele zu lernen, sich anzueignen. Und viele JapanerInnen sind ja, was das Zeigen von Emotionen in der Öffentlichkeit angeht, durchaus zurückhaltend. Und auch bei Hisashi Hayashi sind an dem Abend ein paar Tränen geflossen. Und die Bedeutung, die das Spiel des Jahres hat, auch international, die haben sich darin gezeigt, dass zum Beispiel die Tagesschau berichtet hat über diesen Preis und auch die japanische Botschaft gratuliert hat. Und auch in Japan wurde das sehr, sehr stark wahrgenommen. Und Hisashi Hayashi hat deutlich gemacht, dass er sich sehr geehrt fühlt, sehr gefreut hat und dass das für ihn etwas ganz Besonderes ist, weil er sagt, das habe ich eigentlich mein gesamtes Leben als Spieleautor angestrebt, versucht, zu hoffen, gewagt und jetzt ist es dann in die Tat umgesetzt worden. Und das war eben ein sehr schöner und auch ein sehr bewegender Moment und ich würde sagen, mindestens mal bei Kennerspiel und bei Spiel des Jahres haben die beiden Favoritentitel durchaus gewonnen. Und im Kinderspiel mit Wolfgang Barsch jemand, dem man es wirklich von Herzen gönnt, weil es eben seine vierte Nominierung war. Ja, und für Bombusters habe ich im Anschluss mich mit dem Redakteur Matthias Wagner unterhalten. Auch den habe ich nach der Pressekonferenz kurz gesprochen. Denn Bombusters ist ja eine Lokalisierung von Cocktail Games. Und auch darüber konnten wir kurz miteinander sprechen, wie denn dieses wunderbare Spiel den Weg hierher gefunden hat.
Ja, bei mir ist Matthias Wagner, der verantwortliche Redakteur von Bombusters, dem Spiel des Jahres. Matthias, du hast das Spiel entdeckt auch. Wo ist es dir denn aufgefallen und in welchem Zusammenhang war denn die erste Begegnung von dir mit dem Spiel?
Ja, vielleicht bevor ich das erzähle, ganz kurz, ich bin gar nicht der verantwortliche Redakteur in der Umsetzung.
Okay.
Das ist die Ronja Lauterbach,
ah,
möchte ich mal erwähnen.
Natürlich.
Die konnte leider nicht hier sein, weil sie krank ist. Aber du hast recht, genau. Also ich habe sozusagen die Anbahnung gemacht. Und ich bin ja auch viel für Scouting tätig bei Pegasus. Und es geht zurück so bis 2019, Ende 2019, Anfang 2020. Da habe ich die Originalversion, die japanische, spielen dürfen. Und ich fand das so toll, dass ich eben mich darum bemüht habe, die Rechte zu bekommen. Und dann hieß es gleich, ja, da war jemand schneller, weil Cocktail Games hatte nämlich jemand vor Ort beim Tokyo Game Market. Und da ich aber noch Kontakte zu Cocktail Games hatte, was ja auch eine schöne Geschichte ist, weil damals mit Hanabi, als ich bei Abaku spiele, war es die gleiche Geschichte. Ne? Ich habe ein Spiel gespielt, Hanabi, gesagt, oh, das würde ich gerne für den deutschen Markt, warum gibt's das noch nicht? Und auch damals hatte Cocktail Games die Recht. Und so für mich war das so ein bisschen...
Nach Hause kommen.
Ja, irgendwie hat sich der Kreis geschlossen. Und anscheinend habe nicht nur ich, sondern natürlich auch dann der Klaus zum Beispiel aus unserer Redaktion, wenn wir uns dann mit Cocktail Games getroffen haben und gefragt haben, wie geht's denn weiter mit der Entwicklung? Wir haben uns sehr enthusiastisch gezeigt, weil wir einfach das Spiel sehr gut fanden, das, was Cocktail Games eben draus gemacht hat. Sagen wir mal optisch natürlich auch, aber auch mit den Missionen, die sie ja nochmal relativ stark verändert haben gegenüber dem Original und den ganzen Ideen, die sie reingesteckt haben. Und da haben wir uns so enthusiastisch gezeigt, dass sie mit uns zusammenarbeiten wollten.
War denn von eurer Seite noch viel redaktionelle Anpassung notwendig oder war es im Wesentlichen ein Übersetzungsaufwand oder Übersetzungsarbeit?
Also klar, bei Lokalisierung hat man jetzt, sag ich mal, keinen riesen Spielraum. Aber es waren auf den Missionskarten, es ist jetzt nicht eine riesen Hintergrundstory, aber es sind immer so kleine, einführende, auch, sag ich mal, ein bisschen Flavortexte. Und die hatten ihren eigenen Humor, der sich nicht immer eins zu eins übersetzen lässt. Und da hat auch die Ronja einfach eine tolle Arbeit geleistet, sich was einfallen lassen, um das zu übersetzen und auch den Humor dann zu übertragen. Und ansonsten gab es natürlich auch dann Herausforderungen. Ich will das jetzt nicht spoilern, aber es gibt ja auch, sag ich mal, Inhalte, wofür ich vielleicht dann noch ein Smartphone oder einen Computer brauche. Und das ist immer so, wenn du dann solche Inhalte noch erstellst, ist das eine besondere Herausforderung immer.
Wenn ihr jetzt auf so ein Spiel zurückblickt, dann ist ja einerseits jetzt das Feiern dessen, was in den letzten Wochen war, aber für euch ist das jetzt auch ein Auftakt, das Spiel nochmal deutlich häufiger zu verkaufen. Also das Spiel des Jahres ist ja immer auch ein Garant für einen großen wirtschaftlichen Erfolg. Stichwort Weihnachtsgeschäft, wenn dann die Familien in die Läden rennen und sagen, was ist denn dieses Jahr Spiel des Jahres geworden? Wie frühzeitig fangt ihr an, mit so einer Produktionskette zu planen? Also mit dem Blick darauf, es könnte klappen, aber man weiß es nicht. Wie plant man logistisch solche Vorläufe und Auflagen?
Also bei Pegasus, dadurch, dass wir natürlich größer sind als jetzt, sage ich mal, Abacus-Spiele, wo ich vorher war, bin ich ja da eher sehr peripher involviert. Aber natürlich kann ich sagen, die Prozesse sind die gleichen. Man macht sich natürlich frühzeitig Gedanken, ne? Wenn man nominiert wird, weiß man ja schon, man könnte einer der Kandidaten sein. Außerdem hat natürlich auch die Nominierung selber schon einen Impact. Das heißt, man spricht mit dem Hersteller, natürlich besprechen wir auch mit dem Lizenzgeber eben Cocktail Games, und da ist eigentlich schon alles vorbereitet. Und ich bin ganz sicher, dass im Hintergrund auch gestern nach der Preisverleihung eben auch schon das Logo entsprechend eingearbeitet wurde in die Druckdaten, sodass dann die Druckmaschinen sehr bald sehr heiß laufen werden.
Ist das schön. Und viel Erfolg.
Dankeschön.
Danke dir.
Danke.
Das war Matthias Wagner, Redakteur bei Pegasus Spiele, über die Entdeckung und dann auch die Arbeit an Bombusters für die deutsche Lokalisierung bei Pegasus. Ja, und nachdem alle diese drei Auszeichnungen über die Bühne gegangen sind, auch die nominierten Titel und auch natürlich die empfohlenen Titel wurden an diesem Abend nochmal ausreichend gewürdigt, von der Jo Franz, die auf der Bühne war, Steff Kessler und auch Michaela Ponier haben die jeweils empfohlenen und nominierten Titel nochmal vorgestellt, jeweils mit Maren Hoffmann und Manuel Fritsch, die wieder sehr launig und sehr ja engagiert, motiviert mit einer tollen Präsenz durch diese Veranstaltung geführt haben. Das war wirklich ein schöner Abend. Harald Schrapers war auf der Bühne, hat natürlich das Ganze nochmal eingeordnet mit entsprechenden GesprächspartnerInnen. Also es war ein durchaus unterhaltsamer Abend und ihr könnt oder du kannst die komplette Veranstaltung auch im YouTube-Kanal vom Verein Spiel des Jahres nochmal nachvollziehen. Da kannst du dir alles anschauen und kannst dann ein bisschen besser nachspüren, worüber ich hier gesprochen habe. Was du dort nicht siehst, ist, wie der Abend dann geendet ist. Das war nämlich ganz wunderbar. Wir haben dann mit vielen Leuten noch gesprochen an dem Abend, zusammengestanden, genetzwerkt, das ein oder andere Kaltgetränk zu uns genommen, ein leckeres Buffet genossen. Also war wirklich ein schöner Abend mit wirklich guten Gesprächen. Hab tolle neue Leute kennengelernt, hab mit Leuten, die ich schon kenne, die Beziehungen vertiefen können, mich weiter ausgetauscht. Und als es dann ganz spät am Abend war, haben wir etwas ganz Besonderes gemacht. Da haben wir nochmal in einer schönen kleinen Gruppe mit einigen sehr lieben Menschen, nämlich dem Michael Konrad, der an der Universität Konstanz zu Brettspielen forscht, mit der Daphne und dem Fabian von Bretter Late Than Never, mit dem Robin de Cleur von der Spiel, mit Andreas Becker, der ehemalige Chefredakteur der Spielbox, mit dem Nico Wagner unter anderem und auch seiner Tochter. Also wir konnten in einer ganz fantastischen Runde nochmal eine ganz schöne Runde Times abspielen, und zwar in einer ganz besonderen Variante, nämlich in jener, die wir dem Stefan Hanf zum 50. Geburtstag geschenkt haben, die anonymen Ludoholiker und ich. Wir haben gemeinschaftlich ein Times Up in einer Brettspiel-Edition veröffentlicht, also nicht als offizieller Titel natürlich, sondern einfach als Spiel, was wir selbst gebastelt haben und dem Stefan geschenkt haben. Und da hatte ich eben ein Exemplar davon dabei. Und dann haben wir den Abend ausklingen lassen mit einer ganz fantastischen Runde Times Up, in der wir so wunderbare Worte erklären durften wie Nico Wagner, der sich dann selber pantomimisch darstellen konnte, oder Sidekick als kleine Referenz an den Stefan und viele, viele andere Dinge. Und es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Also da möchte ich gerne dieser Runde ganz herzlich danken für den schönen Abend und für diesen tollen Ausklang einer großartigen Veranstaltung. Ja, und das waren so ein paar kleine Eindrücke mal von der Spiel des Jahresverleihung. Ein sehr festliches Event. Auch da werde ich nächstes Jahr sicher wieder mit von der Partie sein. Und danke auch meinen Gesprächspartnern Wolfgang Warsch und Matthias Wagner für ihre Zeit. Wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß beim Spielen. Ich gehe mal davon aus, dass du diese Titel schon gespielt hast. Wenn nicht, also jetzt ist es hochoffiziell. Die sind nicht nur empfohlen, die sind nicht nur nominiert. Nein, die sind sogar ausgezeichnet und das aus meiner Sicht völlig zu Recht. Bombusters, Top die Torte und Endeavor die Tiefsee. Und wenn ich dir damit jetzt ein bisschen Lust machen konnte auf diese Spiele, dann freue ich mich. Ansonsten habe ich diese Spiele auch alle schon rezensiert. Also nee, alle nicht. Top die Torte habe ich noch nicht rezensiert. Aber Endeavor die Tiefsee habe ich ausführlich besprochen mit dem Nico Wagner in einer Folge Bombusters mit dem Stefan Hanf. Da kannst du mal in die entsprechenden Folgen reinhören. Die sind schon vor einiger Zeit erschienen. Und natürlich haben wir auch in den Orakelfolgen mit Stefan und Chris ausführlich darüber gesprochen. Ja, ich wünsche dir jetzt erstmal eine gute Zeit. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Alles Liebe, bis ganz bald, dein Frederik.